Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Jesus Christus spricht: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und der dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr nicht ihnen gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater, unser im Himmel, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus Christus, bitte schließt uns jetzt dein Wort auf und lehr du uns recht beten. Amen. Anhand von drei Fragen möchte ich mit Ihnen unserem Text folgen, was Jesus uns über das Gebet sagt. Die erste Frage: Mit wem spreche ich im Gebet? Mit wem sprechen Sie, wenn Sie beten? Vielleicht fragen Sie sich, ist das überhaupt eine Frage? Ich bete natürlich zu Gott, zu Jesus Christus, vielleicht auch zum Heiligen Geist. Gebet, das ist Reden mit dem dreieinigen Gott. Als Jesus mit seinen Zuhörern, mit seinen Jüngern über das Gebet sprach, da war die Sache anscheinend nicht ganz so klar. Da sprachen die Menschen nicht allein mit Gott, da sprachen sie beim Beten auch mit anderen Leuten. Ihr Gebet enthielt zumindest eine indirekte Botschaft, die sich an andere richtete. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie bekommen mit, wie sich andere unterhalten, hören so leicht zu und dann merken Sie plötzlich in diesem Gespräch, da geht es ja um mich. Da sind Sie angesprochen. Und jetzt nicht so, dass jemand das Wort an Sie richten würde, sondern so, dass Ihnen zwischen den Zeilen eine Botschaft vermittelt wird. Haben Sie das schon einmal erlebt? Kommunizieren Sie so auch manchmal indirekt? Was ich zu Person A sage, ist eigentlich eine Botschaft an Person B, die dabei steht und das Gespräch mitbekommt. Ich rede mit A, aber eigentlich geht es mir um B. Ihm möchte ich etwas sagen. Ihm möchte ich etwas mitteilen. Das gibt es auch beim Beten. Jesus spricht hier von Menschen, spricht hier Menschen an, die eine Botschaft beim Beten an andere Leute schicken. Sie beten demonstrativ in der Öffentlichkeit, damit andere sie sehen und loben, staunen, wie fromm sie sind und wie wichtig ihnen Gott und der Glaube ist. Sie sprechen mit Gott, aber eigentlich wollen sie auch ihren Mitmenschen etwas sagen. Schaut her, seht mich, meinen Glauben. Gibt es so etwas auch heute noch? Stehen wir manchmal in der Gefahr, in unser Gebet eine Botschaft an andere zu verpacken, eine Botschaft an Mitbeter? Ich empfinde ehrlich gesagt jedes fürbittige Gebet im Gottesdienst an dieser Stelle als Herausforderung, das Fürbittegebet so zu formulieren, dass es nicht an Sie, die Gottesdienstmitfeiernden, zur Aufforderung wird, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen, wenn Sie nachher nach dem Gottesdienst nach Hause gehen. Diese Gefahr besteht ja immer, wenn wir mit anderen beten. Auch da kann mein Gebet zumindest zwischen den Zeilen eine Botschaft, eine Mitteilung an den Nachbarn sein, indem ich ihm eine Botschaft über mich selber sende oder über andere, ihm etwas demonstriere oder informiere. Im Gebet, da kann man belehren und auch über andere tratschen, so nach dem Motto: Lieber Herr, ich bitte dich für XY, dem dies und das passiert ist. Jesus spricht diese Gefahr im Wort vom Kämmerlein an. Jesus wendet sich hier nicht gegen das gemeinschaftliche Gebet. Gerade das Vaterunser ist ja das Gebet der Gemeinschaft und des gemeinsamen Gottesdienstes. Jesus lehrt zu beten: Unser Vater im Himmel. Und doch stellt Jesus klar: Wer betet, der spricht allein mit Gott. Der Rückzug ins Kämmerlein ist Schutz und Hilfe, dass ich nicht abgelenkt werde in meinem Reden mit dem dreieinigen Gott. Das Wort vom Kämmerlein erinnert daran, dass Gott mein alleiniger Gesprächspartner ist. Mit wem spreche ich im Gebet? Jesus lehrt uns, Gott als Vater anzusprechen. Unser Vater, in der Muttersprache Jesu auf Aramäisch, Abba. Abba, eine liebevolle, familiäre und auch respektvolle Anrede. Gott wird weder zum Kumpel noch auf Distanz gehalten. Um Jesu willen ist der Schöpfer dieser Welt unser Vater. Wir dürfen, ja, wir sollen ihn Abba, lieber Vater, ansprechen. Der Heilige Geist leitet uns zu solchem Beten an. Der allmächtige Gott bittet uns, ja, ermutigt uns. Er sehnt sich geradezu danach, dass wir ihn mit unser Vater ansprechen und das Gespräch mit ihm suchen. Dann kann alles andere zurücktreten, denn der Schöpfer dieser Welt ist da, für mich da, für Sie da, und er hört, was wir ihm sagen. Mit wem spreche ich im Gebet? Das war die erste Frage. Und die zweite: Warum bete ich? Warum beten Sie? Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus kommt hier auf das Gebet der Heiden zu sprechen. Heiden, ein Wort, das heute häufig eine negative Bedeutung hat. Doch Jesus will an dieser Stelle nicht abwerten. Ihm kommt es auf einen Unterschied beim Beten an, einen entscheidenden Unterschied. In der damaligen Umwelt, da galt das Gebet als anstrengende Leistung. Denken Sie nur an die Geschichte von Elia und den Baalspriestern auf dem Karmel. Wie die Baalspriester stundenlang beten, um ihren Gott zu bewegen, doch endlich einzugreifen und das Feuer vom Himmel zu schicken. Gebet, das wird hier deutlich, das fordert. Solchen anstrengenden Einsatz verlangten die Religionen auch zur Zeit von Jesus. Es ging darum, die Götter mit möglichst vielen Worten und Argumenten zu überreden. Die Gottheit war unnachgiebig. Der Beter musste also mit viel Kunst und Kennen ausdauernd beten. Gebet war ein Machtkampf mit der Gottheit. Es ging darum, die eine Formulierung zu finden, die wirkt und die Gottheit bewegt, den schwachen Punkt, die sie zur Gnade zwingt. Und Jesus sagt jetzt: Wenn ihr mit eurem Vater im Himmel betet, mit ihm sprecht, dann ist das anders. Da geht es nicht um Leistung oder Disziplin. Da sind nicht viele Worte nötig um das eine entscheidende Schlüsselwort zu finden. Mit deinem Beten musst du Gott auch nicht erst informieren, wie es dir geht, womit du kämpfst und was jetzt nötig wäre, dass er tun solle. Im Gebet muss auch keiner Gott überreden. Das Ziel des Gebets ist auch nicht, Gottes Stimmung, seine Haltung mir gegenüber zu ändern. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet, sagt Jesus. Der Vater weiß um dich. Er weiß Bescheid, ob er dein Gebet erhört oder andere Wege geht. Liegt nicht daran, ob wir treu oder regelmäßig genug dafür beten, ob wir treu oder regelmäßig genug dafür beten. Es kommt auch nicht darauf an, ob wir über unsere Anliegen viele Worte machen. Unnötig, sagt Jesus. Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Im Gebet, da geht es vor allem anderen darum, dass wir in Beziehung sind mit unserem Vater im Himmel. Das Gebet ist ein Lebenszeichen unseres Glaubens an den Herrn Jesus Christus, Herzschlag unseres Christseins. Durch die Bitte bleibe ich im Kontakt, in Verbindung mit meinem himmlischen Vater, mit meinem Herrn Jesus Christus, dem Heiligen Geist. Beten ist ein Ausdruck, dass unsere Beziehung zu Gott lebendig und aktiv ist. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, in Dank und Anbetung. So habe ich es im Konfirmandenunterricht gelernt. Gebet ist in Beziehung bleiben. So wie jede menschliche Beziehung vom Gespräch lebt, so lebt auch unsere Gottesbeziehung davon. Wenn ich mit meiner Frau nur spreche, wenn ich etwas von ihr will oder sie über meine Befindlichkeiten informiere, über dieses oder jenes klage, wird das irgendwann Auswirkungen auf unser Miteinander haben. Gespräch ist mehr als Bitte und Wunsch. Es geht um Anteil geben, Anteil nehmen, bei dem anderen zu sein. Damit sind wir bei der dritten Frage. Was bete ich? Jesus lehrt uns im Vaterunser ganz konkret, worum wir bitten sollen. Und ich bitte noch einmal, die Folie einzuschalten und vielleicht auf das Vaterunser zu gehen, dass wir den Text noch mal vor uns haben. Die sieben Bitten des Vaterunsers lassen sich in zwei Teile teilen. Auf die drei Dein-Bitten folgen vier Bitten, die mit Wir beginnen. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel auf Erden. Und dann unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jeder dieser beiden Teile hat eine Mitte, um die sich die Bitten kreisen. Die drei Dein-Bitten, sie kreisen um Gott und sein Ziel. Und die vier Wir-Bitten um das, was wir Menschen auf dem Weg zu diesem Ziel, bis Gott dieses Ziel erfüllt, so dringend brauchen. Am Anfang, da steht diese Bitte, dein Name werde geheiligt. Gottes Name, er steht für Gott selbst. Die Bitte, dass Gottes Name geheiligt werde, zielt darauf, dass Gott uns helfen möge, dass er im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Dass wir so denken, reden und handeln, dass ihm allein die Ehre gebührt. Die erste Bitte, sie greift das erste Gebot auf. Und dann die zweite Bitte, dein Reich komme. Gottes rettende Liebe und Herrschaft soll unser Leben und diese Welt bestimmen. Gott möge allem, was das Leben stört und zerstört, ein Ende bereiten. Im Vaterunser, da lehrt Jesus uns darum zu beten, dass dieser Tag kommt. Dass diese Hoffnung, diese Gewissheit in uns wach bleibt. Dein Reich komme, Und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel, also der Dimension, in der die Wirklichkeit ganz von Gott bestimmt ist, ist alles von Gottes Willen erfüllt. Das soll auch auf der Erde gelten und uns Menschen und für uns Menschen. Gottes Wille zielt darauf, dass wir gerettet werden, Menschen zum Glauben finden und Orientierung für ihr Leben erhalten. Davon, dass Gottes Wille geschieht, hängt unser Heil und unser Wohl ab. Auch diese Bitte ist zunächst wie die anderen beiden Bitten eine Bitte an Gott. Gott möge sich mit seinem heilvollen Willen durchsetzen. Aber es ist zugleich die Bitte auch darum, dass ich mich in meinem Wollen und Handeln von Gott und seinem Willen bestimmen lasse. Wer so betet, der erklärt sich bereit, Gottes Willen im eigenen Leben geschehen zu lassen und diesen Willen auch tun zu wollen. Die drei ersten Deinbitten, die drei ersten Bitten, sie kreisen um Gott, sein Ziel, das er mit uns Menschen verfolgt. Und die vier Wir-Bitten, die jetzt folgen, greifen das auf, was wir für unser Leben in dieser Welt so dringend brauchen. So dringend brauchen, bis Gott mit seinem Willen, mit seiner Herrschaft am Ziel ist und sein Reich kommt. Worum sollen wir bitten, sagt Jesus, für unser täglich Brot, wörtlich, für das Brot für den heutigen Tag, die Grundversorgung für heute, die notwendigen Lebensmittel, Essen und Trinken, Kleidung, eine Wohnung, Frieden, unser Auskommen. Wer Gott um sein täglich Brot bittet, der begibt sich ganz bewusst in die Abhängigkeit von ihm. Der gesteht sich ein, meint, Vorsorgen und Planen ist gut und wichtig und richtig. Und doch lebe ich davon, dass Gott für mich sorgt. Ich habe mein Leben nicht in der Hand, wie es mir heute Abend geht und erst recht in einer Woche. Ich kann es nur begrenzt beeinflussen. Doch der Vater im Himmel, der hat es in der Hand. Und er gibt mir die Lebensmittel, die ich brauche. Von seiner Hand empfange ich es und spüre darin seine väterliche Güte. Was brauchen wir so dringend? Vergebung, sagt Jesus. Den grundlegenden leiblichen Lebensmitteln stellt Jesus das grundlegende geistliche Lebensmittel an die Seite. Die Vergebung. Ohne die Vergebung kein geistliches Leben, keine Gemeinschaft mit Gott. Auffällig ist jetzt aber, dass Jesus hier zu beten lehrt, vergib uns unsere Schulden. Warum sagt Jesus nicht, vergib uns unsere Sünden? An dieser Stelle, da übersetzen Matthäus und Lukas das Vaterunser, das Jesus ja auf Aramäisch seinen Jüngern gelehrt hat, auf unterschiedliche Weise. Während Lukas von Sünden spricht, spricht Matthäus von Schulden. Und dieses Wort Schulden, bei dem schwingt auch die Bedeutung Pflichtverletzungen mit. Dieses Wort erinnert uns daran, wir bleiben Gott und auch anderen Menschen vieles schuldig. Ehre und Vertrauen, Zuwendung, Verhalten, Unterstützung. Und auch wo wir anderen Menschen gegenüber schuldig werden, stellt sich die Schuld zwischen uns und Gott und stört und zerstört unsere Beziehung zu Gott. Wir leben davon, dass Gott uns immer wieder vergibt. Aber jetzt fügt Jesus noch einen Nachsatz an, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Müssen wir anderen vergeben, damit Gott uns vergibt? Die Ausleger, sie diskutieren diese Stelle. Interessant finde ich den Hinweis eines Auslegers. Er sagt, die griechische Vergangenheitsform kann auch die Bereitschaft ausdrücken, jetzt im Augenblick der Bitte auch das Verhältnis zu anderen Menschen zu bereinigen. Dann lehrt uns Jesus hier, die echte Bitte um Vergebung ist nur möglich, wenn wir selbst bereit sind, darauf zu verzichten, was uns geschuldet wird, das zu vergeben, was mir angetan wurde. Nur die Hände, die bereit sind, loszulassen, können sich neu von Gott füllen lassen. Was brauchen wir so dringend? Bewahrung vor der Versuchung und Erlösung vor dem Bösen. Die sechste und die siebte Bitte des Vaterunsers sind wie zwei Seiten einer Medaille. Jesus spricht hier eine entscheidende Wirklichkeit unseres Christseins an. Wir geraten in Versuchung. Der böse Satan fordert uns ständig heraus und versucht uns vom Glauben abzubringen, will uns vom Vater im Himmel trennen, uns Jesus abspenstig machen. Aber warum betet dann Jesus, Vater, führe uns nicht in Versuchung, wenn es der Böse ist, der uns versucht? Jesus hält mit dieser Wortwahl zusammen, was wir logisch nicht so recht zusammenbringen. Satan, das ist einerseits der Gegenspieler Gottes. Alles Böse und jede Versuchung geht von ihm aus. Satan hat seine Macht. Er wirkt das Böse. Gott hat weder Schuld noch Anteil daran. In diesem Sinne stehen sich Gott und Satan gegenüber. Doch andererseits hat der Satan keine göttliche Macht. Er ist nicht Gott gleich, sondern ihm untergeordnet. Ohne dass Gott es zulässt, kann er nichts tun und bewirken. Manchmal, da lässt Gott Versuchungen zu, damit unser Glaube gestärkt wird und wächst. Denken Sie nur an die Versuchungsgeschichte von Jesus. Mit seiner Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, hält Jesus diese beiden Aspekte zusammen. Um es mit einer Liedstrophe auszudrücken, ich brauche zu jeder Stunde dein Nahesein, Vater, denn des Versuchers Macht brichst du allein aus eigener Kraft. Können wir Versuchungen nicht widerstehen? Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns bewahrt und unseren Glauben erhält, dass er uns zurückführt zu sich. Der Vater selbst muss uns aus dieser Macht entreißen, die zwar Freiheit und Lust verspricht, aber gerade so unser Leben zerstört und versklavt. Darum lehrt Jesus uns zu beten. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mit dem Vater unser nimmt Jesus uns in seine Gebetsschule. Er richtet unsere Worte und Gedanken auf den Vater im Himmel aus. Zu ihm beten wir. Alles Beten ist dabei in erster Linie Kontakt, Beziehung. Das Vater unser zeigt uns, was Jesus für wichtig hält im Blick auf unser Beten. Mit dem Vater unser lehrt Jesus uns kein exklusives Gebet. Unser Beten soll und darf mehr umfassen, als es Jesus uns hier lehrt. Und doch verweist uns Jesus mit diesem Gebet auf das Zentrale und Notwendige, dass Gott und sein Reich und sein Wille groß werden in unserem Leben und dieser Welt, dass er uns gibt, was wir vor allem anderen brauchen, die tägliche Versorgung, Vergebung, die Bewahrung vor der Versuchung und die Bewahrung in der Versuchung. Damit wird dieses Gebet zu einem Gebet, das wir nicht oft genug beten können, nicht aus Tradition, sondern Jesus nimmt uns mit hinein in seine Gebetsschule, in seine Glaubensschule. Durch dieses Gebet bewahrt er uns im Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. Amen.